Hallo und herzlich willkommen zu Kitzel den Drachen, unserem Podcast. Heute mit
Cissa
und Lisa
und als Moderator Jonas. Wir haben ja bisher Themen gehabt, die relativ breit sind, wie zum Beispiel Bodyshaming oder Behinderung. In dieser Folge werden wir einen Blick aber etwas enger auf ein konkretes Phänomen richten. Also das Phänomen ist ein bisschen kleiner. Das wird künftig durchaus öfter nochmal vorkommen, aber nicht unbedingt immer. Das heutige Thema sind nämlich Kobolde. Also falls ihr euch erinnert, das sind die Wesen, die man vor allem dafür kennt, dass sie die Zaubererbank Gringotts verwalten. Damit nehmen wir in dieser Folge sozusagen auch eine andere Blickrichtung ein. Bisher haben wir uns ein bestimmtes Phänomen genommen und geguckt, inwiefern es bei Harry Potter eine Rolle spielt, bei Bodyshaming zum Beispiel. Mit Kobolden hingegen nehmen wir aber nun ein Wesen, das in Harry Potter also explizit auftaucht und schauen, wie es dargestellt wird, was darin vielleicht gespiegelt wird und so weiter. Das werdet ihr ja gleich hören, beziehungsweise auch wir, denn wie immer, das möchte ich gerne nochmal betonen, sind diese Gespräche schon so halbwegs spontan. Also ich als Moderator habe mich ein bisschen eingelesen, aber ansonsten gucken wir, wie das Gespräch läuft, eben echte Gespräche. Falls es heute dazu kommen sollte, ihr ein bisschen Rauschen hört, das liegt nicht in etwa an eventuellen technischen Problemen, nein, sondern das ist unsere pure Intelligenz, die im Hintergrund brodelt. Ja, also legen wir denn los, Cissa und Lisa. Ganz einfach, woran denkt ihr, was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an die Kobolde aus Harry Potter denkt? Und warum könnte man das vielleicht als Thema für diesen Podcast überhaupt nehmen? Was fällt euch als erstes ein?
Also ich, mein erster Gedanke, wenn ich an Kobolde denke, ist, dass ich früher als Kind, als ich jünger war, irgendwie Angst vor denen hatte. Und als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir als erstes in den Sinn gekommen, dass ich mir die, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, eher so freundlich, hilfsbereit und irgendwie niedlich vorgestellt habe. Aber als ich dann den Film gesehen habe, da sind die ja wirklich gruselig dargestellt und da kommt auch so eine gruselige Musik im Hintergrund, sodass ich da wirklich so ein bisschen Angst bekommen habe, sodass sich das Bild dann total gewandelt hat.
Bei mir ist es ähnlich, nur dass ich in der Kindheit weniger die als freundlich gesehen habe, sondern ich hatte irgendwie immer, wenn ich an Kobolde gedacht hatte, so sofort irgendwie Gargoyles oder so im Kopf, weil die in meinem Kopf irgendwie genau dasselbe waren. Und als ich die Bücher dann gelesen habe und die Filme auch geguckt habe, waren das halt für mich so auch gruselig aussehende Wesen, die sich aber sehr, verantwortungsbewusst um ihren Job kümmern, sehr misstrauisch sind gegenüber anderen, die halt nicht zur Bank gehören, sowas.
Ja, mein erster Gedanke, bevor ich recherchiert hatte, war tatsächlich diese eine Eingangsszene in Gringotts mit dem Spruch, der einem auch Angst macht. Ich hatte tatsächlich auch bei der Lektüre schon so ein bisschen Angst vor denen, dass da irgendwie Gefahr lauert und dass die irgendwie ein bisschen zwielichtige Gestalten sind, dachte ich damals so. Und deswegen bei der Recherche war mein erster Gedanke, okay, mal gucken, ob hier vielleicht, ob wir hier eventuell auf Stereotype oder auch auf Rassismen oder sowas stoßen. Liegt allerdings auch daran, dass ich mich vorher schon ein bisschen damit beschäftigt hatte. Deswegen war ich da auch nicht so ganz, ganz frei von. Also ich würde gerne heute mit euch über zwei Bereiche reden, sozusagen, hinsichtlich der Kobolde oder Goblins, wie sie ja im Englischen heißen. Und da kommen wir eventuell auf Unterthemen. Das Erste wäre, wenn wir die Kobolde uns sozusagen mal in-world betrachten, also innerhalb des Textes, also dass wir jetzt erstmal nicht darüber reden, ob wir von außen sagen, ist die Darstellung von denen vielleicht problematisch oder vielleicht auch nicht, sondern wie es denen innerhalb der Harry Potter Welt sozusagen geht und was das bedeutet. Was fällt euch da als erstes ein?
Als allererstes fällt mir ein, dass die ja nicht mit Hexen und Zauberern gleichgestellt sind. Weil die dürfen ja, glaube ich, auch keine Zauberstäbe selbst besitzen, oder? War das nicht so?
Ja, genau, ja. Genau. Es gibt dieses, in Band 7 heißt das mal, die sogenannten Zauberstabträger sozusagen, sind die Zauberer aus deren Perspektive.
Genau, ja. Das fällt mir dabei als erstes ein und halt, dass zwischen den beiden Seiten, also zwischen Kobolden und Zauberern, halt auch gegenseitiges Misstrauen besteht. Das war ja auch, als Griphook dann mit Harry geredet hat, dass er den halt selbst da noch nicht so wirklich 100% vertraut hat. Vielleicht eben genau, weil diese Unterschiede zwischen den beiden da ist.
Ja, es sind ja, ist ja auch so dargestellt, dass es wirklich so eine jahrhundertelange Feindschaft oder eben Fremdheit zwischen Kobolden und Hexen und Zauberern gibt, weil die eben einfach ihre eigene Art haben zu zaubern und ihre Dinge zu erledigen. Umso interessanter finde ich es, dass sie eben bei Gringotts eben in dieser Bank irgendwie so aufeinandertreffen und zwangsweise miteinander zu tun haben müssen. Und dadurch entstehen dann aber auch so wirklich diese Klischees, die die so übereinander haben. Also von der Perspektive der Kobolde erfährt man ja erst wirklich im 7. Band. Aber man erfährt dann schon immer mal zwischendurch, was Hexen und Zauberer eben von Kobolden halten. Hattet ihr auch schon erwähnt, dass sie irgendwie geizig sind, dass sie niemandem trauen, dass sie irgendwie komisch sind, dass sie ihre Sachen komplett anders machen. Und das wird dann eben direkt negativ dargestellt, weil die verschiedenen Lebewesen einander eben nicht so gut kennen.
Ja, es gibt da diesen, das hatte ich nochmal nachgelesen, so ein Gespräch zwischen Griphook und Ron, da auf Shell Cottage. Mhm. Und da kommen auch genau diese typischen Dinge raus. Das ist, glaube ich, also eine der markanten Stellen. Also dann geht es eben um die Zauberstabträger, der Griphook lästert da so richtig ab. Und Ron sagt doch, ja, wozu braucht ihr Zauberstäbe? Ihr könnt ja auch so zaubern, braucht ihr doch gar nicht, so ungefähr. Mhm. Und ihr macht doch eh euer Ding, so ungefähr. Also ungefähr ist das.
Wer die Bücher kennt, der kennt, glaube ich, die Szene.
Band 7, Seite 496, wer nachlesen will.
Was ich aber daran interessant finde, ist, dass eben die Zauberer ja eigentlich auch ohne Zauberstab zaubern können. Das sieht man ja an kleinen Kindern, die zaubern einfach irgendwie. Und dadurch macht sich ja die Magie bemerkbar, bevor die überhaupt lernen, mit Zauberstab in Hogwarts zu zaubern. Und dadurch sieht man auch, dass Zauberstäbe ja eigentlich nur ein Instrument sind. So wie man uns sagen könnte, wieso habt ihr denn Autos? Ihr könnt ja auch laufen, ne? Also könnte man vielleicht so vergleichen. Ja.
Da habe ich mal so auch einen interessanten, also auch zu dem Thema einen interessanten Post gesehen, wo jemand meinte, dass dieses ganze Zauberstab besitzen sowieso sehr klassizistisch sein kann, weil Zauberstäbe auch nicht günstig sind. Man sieht das daran ja, dass Ron ewig braucht, bis er einen neuen Zauberstab kriegt und dass das für manche Familien vielleicht gar nicht möglich ist, überhaupt einen zu bekommen, aber dass das quasi so eine Art Symbol schon irgendwie von ich habe ein bisschen Geld ist, eben weil man halt im Hintergrund behalten kann, dass die ja irgendwie auch die Gabe haben, ohne Zauberstab zaubern zu können. Klar ist das ein Instrument, das hilft, aber es wäre halt auch ohne möglich, wie jetzt zum Beispiel auch bei Kobolden.
Kobolde haben ja irgendwie eine Möglichkeit gefunden, ihre Magie zu nutzen ohne Zauberstäbe, weil sie mussten. Deswegen bei Zauberern klappt das ja nicht so richtig. Ähnlich übrigens wie bei Hauselfen. Das ist ja auch klassisches Unterdrückungsding. Man könnte das auch so ein bisschen wie das, also mit dem Wahlrecht vergleichen, finde ich. Mhm. Also dann eben, was es für Frauen lange nicht gab oder teilweise nicht gibt. Dass man halt dadurch ein Wesen oder ein Geschlecht sozusagen unterdrückt, dass man ein ganz basales Recht jemandem, hier ein Instrument entzieht sozusagen.
Also es gibt eine Erfindung, die etwas viel komfortabler macht, als es ohne das zu machen, und es wird einer Gruppe einfach verwehrt. Das ist klassische Diskriminierung.
Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Und deswegen, das muss man hier auf jeden Fall sagen, das ist also super dargestellt im Roman. Also das ist so eins der Paradebeispiele, finde ich, wie uns die Harry Potter Romane irgendwie Klassizismen, Rassismen und sowas lehren auch.
Und ich finde, eine interessante Szene, an die man gar nicht so oft denkt, was Kobolde angeht, ist im 4. Band. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als Harry zu den Weasleys kommt, vor der Quidditch-WM, da trifft er zum ersten Mal auf Bill. Und Bill arbeitet ja mit Kobolden zusammen, weil er Fluchbrecher bei Gringotts ist. Und er erzählt da zum ersten Mal so ein bisschen positiv über Kobolde und dass er, indem er den Kobolden begegnet ist und mit ihnen zu tun hatte, auch festgestellt hat, dass die zwar irgendwie komisch sind und nicht so wie wir sind, also wie die Zauberer sind, so dieses typische Abgrenzung-Ding, aber dass sie gar nicht so übel sind und dass, wenn man sie kennenlernt, man auch mehr über sie erfährt. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr interessant.
Auf die Stelle bin ich gar nicht gestoßen, witzig, das bestätigt dich, ja? Ich bin nur auf die klassischen Stellen, eben Shell Cottage und Gringotts in Band 7 und Band 1 gestoßen, tatsächlich. Also selbst auf dem Harry Potter Wiki, wo die wichtigsten Stellen verlinkt sind oder erwähnt sind, kamen die vor, letztlich. Übrigens noch so als Side Note, weil wir eben schon über Klassifizierung gesprochen haben, es gibt ja auch diese Klassifizierungen als Wesen durch das Ministerium, kann man dementsprechend auch finden in Fantastic Beasts and Where to Find Them, also nicht dieser aktuellen Verfilmung, sondern eben dem In-World sich befindenden Buch von Newt Scamander, das man auch lesen kann. Und es gibt nochmal sozusagen als Verwaltungsbehörde das Kobold-Verbindungsbüro. Also da wird einfach, werden völlig selbstständig denkende Wesen durch eine eigene Behörde sozusagen unterdrückt.
Werden Kobolde in dem Buch selbst klassifiziert?
Ja,
sie tauchen auf in Fantastic. Es gibt ja da die Unterscheidung zwischen Tierwesen und, wie heißt die andere Kategorie, Menschenwesen oder so. Und genau, also diese typische Unterscheidung zwischen vernunftbegabten Wesen und nicht vernunftbegabten Wesen. Und die Kobolde sind ja eindeutig die vernunftbegabten Wesen und dazu gehören ja auch Zentauren, Hauselfen und so weiter, die ja auch mehr oder weniger alle von den Zauberern diskriminiert oder anders behandelt werden als andere Zauberer, aber trotzdem nicht so behandelt werden wie Tiere, dass sie einfach so gehalten werden oder ähnliches.
Genau, also sie werden nicht wie Tiere gehalten. Die haben, glaube ich, auch keine Gefahrenklassifizierung, weil das nur die Tierwesen haben. Aber man muss trotzdem sagen, sie werden eben als Wesen eingestuft und Wesen wird als Stufe unter den Menschen gesehen, sozusagen. Das müsste man dann ja eigentlich, Rassismus wäre ja vielleicht doch falsch, speziesistisch nennen. Ne? Also, da der Begriff vielleicht sonst nicht so oft fällt, mal kurz hier zur Erklärung. Speziesismus ist, wenn man eine Lebensform sozusagen aufgrund ihrer, also Art sozusagen irgendwie anders behandelt. Speziesistisch ist zum Beispiel, dass man sagt, wir dürfen entscheiden darüber, ob Tiere leben, ob wir sie töten oder nicht, zum Beispiel. Das. Aber ich komme nochmal zu einer anderen spannenden Frage. Wie geht es denn eigentlich, auf die ich gestoßen bin, wie geht es denn eigentlich den Kobolden unter Voldemort? Erinnert ihr euch noch daran? Also als Voldemort immer siebenmal zwischenzeitlich an der Macht ist, wie geht's denen da?
Also bin ich jetzt gerade voll überfragt. Ich weiß, dass sie Gringotts immer noch führen. Aber das ist eine richtig gute Frage.
Es gibt doch diese, also Griphook und diesen einen anderen Kobold Gornook. Die sind auf jeden Fall auf der Flucht. Aber ich kann mich auch nicht mehr ganz erinnern, ob die sich gegen ihn gestellt haben. War es nicht so, dass er einfach sagte, ich will jetzt in das Verlies? Und die haben dann gesagt, nein, wir halten uns an unsere geltenden Regeln hier. Wir verwalten Gringotts so, wie wir das wollen. Und Voldemort hat das nicht gepasst und hat die dann auch gefoltert oder so, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ungefähr so war das. Also genau, es ging ein paar Kobolde in den Untergrund. Ja, also ich habe gerade nochmal nachgelesen. Tatsächlich wird Gringotts von Voldemort schon der Herrschaft von Zauberern wirklich unterworfen. Da ändert sich also doch was. Also mein Gedanke, es geht dem gar nicht so viel schlechter unter Voldemort, weil dann doch irgendwie falsch. Die handeln nicht mehr autonom. Der whole point von diesem Gedanken war, dass ich bisher dachte, da ändert sich gar nicht so viel, was dann nochmal eine Kritik am bisherigen System wäre.
Was vielleicht auch noch ein interessanter Punkt ist dazu, ist, dass Voldemort ja auch nicht einfach alle Kobolde töten könnte oder rausschmeißen könnte aus Gringotts und das einfach selbst führen könnte oder mit Hilfe von Zauberern, weil manche Verliese öffnen sich ja nur, wenn man Koboldfinger dagegen hält. Also sie führen es dann nicht mehr autonom, aber es geht auch irgendwie nicht ohne sie.
Ja, die haben sich ihr eigenes System wirklich zu eigen gemacht, sodass ihnen das nicht entrissen werden kann. Das heißt, wie wir vorhin gesagt haben, so dieses, denen wurde nicht dieselbe Möglichkeit gegeben. Also haben sie das, was sie genommen, was sie bekommen haben, für sich perfektioniert, sodass ihnen das auch nicht genommen werden kann einfach.
Auf eine Sache würde ich gerne noch kommen und ich bin überrascht, dass ihr es bisher noch nicht erwähnt habt. Ihr kennt ja alle dieses Konzept von Besitz, was Kobolde haben. Ne? Also wenn die einen Gegenstand hergestellt haben, zum Beispiel das Schwert von Gryffindor, und das für jemanden machen, sind die aber der Ansicht, wenn derjenige dann stirbt oder so, dass es später zurückgegeben wird. Dass es nur so eine Art Leihgabe ist, sozusagen. Und ich habe mal drüber nachgedacht, ich sage das jetzt einfach mal so, könnte das nicht sozusagen, ob nun gewollt oder nicht, eine Metapher auf, oder was heißt eine Metapher auf, ist das nicht eine Form von kultureller Aneignung, sozusagen? Wenn also Zauberer sagen, nee, das Schwert, das gehört jetzt aber uns, das gehört zum Haus Gryffindor, die Kobolde betrachten, also das heißt ja sogar das Schwert von Gryffindor, die Kobolde würden das bestimmt nicht so nennen, weil es ja ihrer Ansicht nach nicht Godric Gryffindor wirklich gehörte, dass es halt wieder zurückgeht.
Also ich finde, das kann man gut vergleichen mit so Closed Practices, was Religion und so angeht, weil zum Beispiel bei Native Americans ist es so, dass du halt deren Praktiken nicht selber praktizieren darfst, wenn du nicht blutsverwandt bist oder durch ein Mitglied der Community eingeladen wurdest. Und ich finde halt, wenn du dann eingeladen wirst in die Community und gehst diesen ganzen Weg und dann stirbst du und hast aber noch die ganzen Sachen für die Praktiken zu Hause liegen, dann kann ja nicht einfach irgendwer hingehen und die Sachen praktizieren. Weißt du, so den Vergleich ist mir da sofort in den Kopf gekommen, ja. Weil damit könnte man das, glaube ich, gut vergleichen. So, die haben ihre Werke für Godric Gryffindor gemacht und haben dann gedacht, okay, wir geben dem das jetzt als Geschenk für den Dings, aber wenn es irgendwann vorbei ist, das soll nicht weitergereicht werden. Was ich mich hierbei frage, ist, ob das im Vorfeld schon klar war und das einfach nur irgendwann ignoriert wurde, oder?
Das wird, glaube ich, nie gesagt. Ich muss aber nochmal revidieren, bei dem, aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, kulturelle Aneignung, was ich gerade sagte, passt ja nicht dann so ganz.
Ach so.
Weil wir denken, auch bleiben wir bei den Native Americans, irgendwelche Leute reisen rum, Forschungsreisen, und nehmen sich dann halt so ein Warbonnet oder eben Federschmuck, wie man vielleicht sagen würde, mit. Und jetzt stehen die in Museen und die Debatte wird immer größer. Und es gibt ja Rückforderungen und sowas, dass Sachen repatriiert werden, sozusagen, dass sie in ihr Ursprungsbesitz zurückkommen, weil die oft auch eine religiöse Bedeutung haben. Ich rede jetzt gar nicht mal von Skypes, da geht es ja auch um Körperteile, das ist schon noch ein bisschen klarer, denke ich, sondern wirklich auch um kulturelle Gegenstände, sozusagen.
Ich finde, ihr beide habt total recht mit dem, was ihr gesagt habt. Was ich daran irgendwie so interessant finde, ist, dass sie beide halt, also Zauberer und Kobolde, eine komplett unterschiedliche Auffassung davon haben, was ist Besitz und wie geht man mit Besitz um, wie wird Besitz vererbt oder weitergegeben. Und beide gehen davon aus, dass die jeweils andere Gruppe genau das, dass das für die ja selbstverständlich ist, dass das so ist, wie es bei ihnen ist. Ja?
Jeweils.
Und dadurch kommt es eben zu dem Problem. Und das hat eben was mit Unverständnis und Fremdheit und sowas zu tun, ohne dass man jetzt bewertet, welche Gruppe hat denn jetzt die richtige Auffassung davon. Obwohl manche wahrscheinlich sagen würden und so ein paar Zauberer dann wahrscheinlich auch in dieser Situation denken oder sagen, da ist es doch klar, dass unsere Form viel zivilisierter und selbstverständlich ist und deswegen spinnen die Kobolde einfach. Und die Kobolde würden das aber genau andersrum sagen, aber da wir die Perspektive der Zauberer einnehmen und unsere kulturelle Konstruktion, der ja auch sehr ähnelt und oder gleich ist, finden wir dann als Leser Kobolde auch erstmal komisch, wenn wir nicht so viel drüber nachdenken.
Und das ist die perfekte Überleitung zum zweiten Block. Da sind wir schon bei der Darstellung sozusagen. Denn da muss man direkt an die Szene, also ich jedenfalls an die Szene denken, siebter Band, Gringotts, und Griphook schafft es irgendwie, nimmt er nicht das Schwert da mit sich? Ja, oder? Nee. Doch, ja, er nimmt das Schwert mit sich, es verschwindet. Und man an der Seite denkt man sich, Mensch, was ist das nur für ein Verräter, sozusagen. Und wir bekommen das aber genau nur durch die Perspektive von Harry und Co. gezeigt und sehen ihn deshalb als eine negative Figur. Und das könnte eventuell problematisch sein und darüber würde ich gerne auch mit euch noch reden. Würde aber erst gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir uns jetzt voll reinstürzen. Würde ich jetzt erstmal gerne fragen, wenn ihr jetzt beschreiben müsstet, wie die Kobolde aussehen, an welche äußerlichen Eigenschaften erinnert ihr euch?
Große Ohren, also große Spitze, so Elfenohren, aber halt noch größer.
Lange Finger, klein.
Knopfaugen.
Lange Fingernägel, also das ist irgendwie so dieses, was auch im Film so gezeigt wird. Ich glaube, das wurde auch im Buch so beschrieben mit diesen langen Fingern. Das ist so das Hauptmerkmal, was ich mir gemerkt habe und das hat ja auch schon, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, vielleicht etwa eine Bedeutung, die auf den Charakter schließen lässt.
Noch weitere Sachen, die euch was den ganzen Körper und was das Gesicht angeht, einfallen?
Naja, die Nase willst du wahrscheinlich drauf hinaus. Die ist ja auch so krumm irgendwie.
Wäre auch eine Möglichkeit, ja, genau.
Ich glaube, sag ich mal, die Proportion von Kopf zu Körper ist nicht wie jetzt beim Menschen. Ich glaube, der Kopf ist, jetzt wenn ich gerade so drüber nachdenke, wirkt das für mich so, als wäre der Kopf. Nee, ich meine nicht, dass der Kopf größer ist, sondern ich meine, dass Kopf und Körper so quasi in einer Größe sind. Weißt du, weil nicht.
Und sie haben
kann aber auch daran liegen, dass die so lange Ohren haben, dass mir das gerade in den Kopf kommt.
Und sie haben auch so eine blasse, faltige Haut irgendwie, also nicht wie Menschen.
Nope. Klares Nope. Sage ich gleich was. Oder dann danke für die Überleitung. Ich sage euch jetzt die drei Merkmale, die in den Büchern überhaupt nur erwähnt werden.
Yeah.
Das erste ist eine dunkle Haut.
Okay.
Das zweite, lange Finger. Das ist das Einzige, was in beiden Bänden erwähnt wird, in Band 1 und Band 7. Dunkelhäutig nur im ersten. Also nicht dunkelhäutig, sondern so leicht. Und große Füße. Die großen Nasen oder Ohren werden im Roman nicht erwähnt, sondern tauchen nur im Film auf.
Ja, wir sind da wahrscheinlich vom Film auch so ein bisschen in unserer Vorstellung, das wird so im Kopf überschrieben dann, ne? Und dadurch dachte ich auch, dass mit der Haut, so wie es im Film halt dargestellt wird, ne? Aber das mit den Fingern hatte ich mir dann anscheinend noch vom Buch gemerkt, weil das ist ja auch sehr prominent.
Ich meine, das mit den langen Fingern ist aber, glaube ich, auch im Film so.
Ja, genau. Natürlich, ja. Die Sachen, die sind außer der Haut, die sind auch so ein bisschen ledrig, wirkt die Haut schon im Film. Aber was ich aber eigentlich sagen wollte, im Film gibt es mehr dieser Merkmale, auch die großen, auch große Lippen noch und so. Das finde ich auch alles super bedeutsam. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Was mich aber richtig irritiert hat, wie euch wahrscheinlich auch gerade, war diese dunklere Haut. Und ich habe überlegt, ich bin mir also wirklich, meint ihr, dass das hier vielleicht einen rassistischen Hauch hat, weil die ja sozusagen auch eine Art von Devoter-Position oder Diener-Position in der Zaubergesellschaft haben, oder schießt sich der jetzt über das Ziel hinaus?
Also ich finde, da ja die Kobolde an sich schon in so Rassendiskussionen kritisch beäugt wurden, finde ich das vielleicht nicht mal so weit hergeholt, weil es ist ja schon öfter im Gespräch gewesen durch andere Sachen, dass sie ins Gespräch mit reingezogen wurden, wenn es um Rassismus oder sowas ging. Und ich meine, im Hinblick darauf, was wir schon besprochen haben, wie wir halt ganz blöd gesagt haben, so like ein paar Zufälle sind immer mit drin, aber mittlerweile, wir sind bei Part 5 sind wir jetzt und wir sind immer so, ja, aber vielleicht war das ein Zufall im Schreibfluss, aber irgendwann hört Zufall auch einfach auf. Meiner Meinung nach. Ich finde es ein bisschen kritisch.
Also.
Ich glaube gar nicht mal, dass dieses dunkle Haut in dem Fall was damit zu tun hat, dass es mit den, also dass es so in Richtung Sklaverei und sowas geht, sondern dass vielleicht das eher so in Richtung geht, das sind so Untergrundwesen, die sind nur im Dunkeln, deswegen haben die auch dunkle Haut oder sowas, was natürlich aber auch rassistisch ist, wenn man überlegt, oder irgendwelche Grubenmenschen, die dann die Haut dunkel haben, weil sie voller Ruß beschmiert sind oder sowas. Damit würde ich das vielleicht eher vergleichen, weil die auch immer im Untergrund da rumfahren und dann da Verliese bauen. Aber trotzdem ist es natürlich rassistisch, weil es ja so ist, dass in den Köpfen von vielen Leuten dunklere Haut, je dunkler die Haut, desto weniger ist der Mensch wert in manchen Konzepten oder in Weltbildern dann da vielleicht mit hineinspielt.
Ich frage mich gerade, ob die Sache, die mich jetzt halt interessieren würde, die wahrscheinlich die ganze Diskussion so ein bisschen kippen würde, aber ich glaube nicht, dass sich dazu groß geäußert wurde, ist so dieses, ist mit dunkler Haut überhaupt, sag ich mal, so menschliche Hautfarben-Spektrum gemeint, oder ist es so eine, ganz blöd gesagt, Fantasiefarbe, sodass sie dunkelblau sind oder sowas?
Das ich glaube, ich kann eine Antwort darauf geben.
Okay.
Dann kommen wir zu dem Punkt, an dem wir wahrscheinlich die ganze Zeit schon denken. Das sage ich, kann man jetzt vielleicht doch einfach mal so sagen. Und dann können wir darüber reden, warum. Das ist eine Deutung, die ja auch schon seit vielen Jahren im Internet herumgeistert. An unsere lieben HörerInnen, vielleicht ist das für euch neu, vielleicht nicht, dass J.K. Rowling teilweise vorgeworfen wird, dass mit der Darstellung der Kobolde eine antisemitische Darstellung einhergeht. Also, dass Kobolde mit Juden vergleichbar sind, jedenfalls in klischeehaften Darstellungen. So, darüber müssen wir auf jeden Fall reden und es gibt viele Indizien dafür. Ich greife jetzt an einer Stelle voraus. Ich habe nochmal nachgelesen, was eigentlich vor allem in der NS-Ideologie, aber auch sonst in der europäischen, ja, antisemitischen Geschichte für äußere Merkmale es gab bei hinsichtlich Juden. Und da zählt eine oft dunklere Haut dazu, allerdings aufgrund von Leberflecken und Unreinheiten.
Boah, was ist das denn für ein Quatsch?
Oh, ne? Genau. Danke für den Ekeln so ungefähr. Also das, ja, so viel zum Thema Hautfarbe, also dann eben nicht Hautfarbe, sondern, also nicht Hautfarbe in dem Sinne, ja, du hast ja gerade eigentlich schon gesagt, Cissa, ne? Genau. Mhm. Das gehört auch zu klischeehaften Darstellungen, nicht nur von Juden, aber auch sonst in der Mythologie im weiteren Sinne auch bei Kobolden tatsächlich irgendwie dazu, sozusagen.
Aber wurden nicht auch so Kobolde oder Golems, die gehören ja auch zum jüdischen Folklore so viel dazu und
Boah, sind da Kobolde und Golem gleichzusetzen?
Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt irgendwie so als ähnliches Wesen wahrgenommen. Also es gibt ja zum Beispiel so der Golem von Prag und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch so eine Art Märchen aus der jüdischen Folklore und da ist auch so ein Wesen eben. Und wenn die aus der jüdischen Kultur, zu der Zeit kann man es ja so sagen, weil die ja relativ abgeschieden auch gelebt haben und in ihren unter sich oft geblieben sind, ganz dahingestellt, dass sie es mussten, dass sie dann halt vielleicht auch diese Wesen ihrem eigenen Aussehen angepasst haben oder ähnliches, ich weiß es nicht. Ich will J.K. Rowling damit jetzt nicht freisprechen davon, aber das ist so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, ich weiß nicht.
Puh, das ist natürlich jetzt, boah, ja, also keine Ahnung, woher diese Verknüpfung kommt. Auf jeden Fall kommt die Verknüpfung, das kann man wohl schon sagen, nicht ursprünglich von J.K. Rowling. Also die ist auch schon vorher gemacht worden. Bevor wir da jetzt rumstochern, würde ich gerne einfach mal kurz sagen, inwiefern diese Behauptung, dass das antisemitisch ist, worauf die sich eigentlich stützen. Und dann können wir nochmal reden, was wir davon denken. Also wir brauchen das Rad hier nicht neu erfinden. Wir sind jetzt nicht die Ersten, die das sagen. Mhm. Und zwar zum einen sind es eben die körperlichen Merkmale, die Haut habe ich schon gesagt. Ich rudere ein bisschen zurück. Ich gehe erst noch mal kurz auf die Tätigkeiten. Es geht nämlich nicht nur ums Äußere, sondern auch um Tätigkeiten. In den klischeehaften antisemitischen Darstellungen werden ja Juden oft als geizig dargestellt. Und das haben wir hier einfach dadurch, dass Kobolde, schaut sie euch an in der Bank. Erstmal die Bank an sich. Das ist ja schon ein eigener Punkt. Juden wurden oft aus Finanzwesen abonniert, weil sie nichts anderes machen durften. Auch im Mittelalter schon in Europa. Und das ist hier die einzige Domäne sozusagen von den Kobolden. Ganz besonders sieht man den Geiz irgendwie auch noch daran, dass in der Eröffnungsszene in Gringotts, da sitzen die überall rum, hantieren mit Wagen und Lupen und Kritzeln und so weiter. Okay, das würde jetzt jede andere Bank hier auch machen, könnte man jetzt dagegen halten. Dann haben wir auch diesen Exklusivitätsanspruch, das Finanzwesen nur für sich zu haben, dadurch, dass Kobolde die Verliese, manche Verliese nur alleine öffnen können. Ja. So, und jetzt kommen wir aber nochmal zur äußeren Darstellung. Klischeehafte äußere Merkmale von Juden in antisemitischen Ideologien sind folgende äußere Merkmale. Einmal die Plattfüße, dann eine generell körperliche Missgestaltung, auch hinsichtlich Größe oder Krummsein, wulstige Lippen, große Augen, große Nasen, oft dunklere Haut wegen Leberflecken und so weiter und wegen Pockennarben und so weiter. Lange Finger wurden, habe ich in meiner Recherche dabei nicht gefunden. Die würden natürlich symbolisch zum Geiz passen. Mhm. Vielleicht ist es euch aufgefallen, von diesen ganzen äußeren Merkmalen kommen durchaus einige bei auch J.K. vor, auch im Roman vor, Plattfüße und so. Aber es gibt, das fand ich richtig überraschend, für mich ist das der Knaller, ehrlich gesagt, dass so Sachen wie die wurstigen Lippen, Augen und auch die Nase und die Ohren, dass die im Roman nicht auftauchen, sondern nur im Film.
Ich denke, da hatte jemand vom Film ein Bild im Kopf, als er diese Eigenschaften im Buch gelesen hat und hat weitere ergänzt in seiner Fantasie oder ihrer.
Ja. Wobei, also nicht, ich will das Ganze nicht in Schutz nehmen, aber wenn man jetzt so an andere Darstellungen von Kobolden denkt, so heutzutage, ist diese Darstellung ja sehr verbreitet mit diesen großen Nasen, große Ohren. Der Geiz ebenfalls, weil wenn man so an den Goldtopf am Ende vom Regenbogen denkt, der gehört ja auch einem Kobold. Ich glaube, es ist die sowieso eingefleischte Darstellung von Kobolden an sich. Vielleicht haben sich die Leute im Film dann auch sehr daran festgemacht.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch mein Plädoyer. Eigentlich sind wir da jetzt sehr schnell. Da muss man auch gar nicht drum rumreden. Ich persönlich würde jetzt gar nicht sagen, J.K. Rowling oder die Filmemacher sind explizit also sind antisemitisch oder so etwas. Mhm. Also ich würde sagen, da wurden verbreitete Darstellungen, wie du ja auch gerade gesagt hast, übernommen. Also sozusagen eine Reproduktion von Antisemitismen. Das heißt aber nicht, dass sie sich dessen selbst dann schuldig machen, sozusagen.
Mhm. Obwohl diese Leprechauns, das sind ja diese aus dem irischen Folklore, die mit diesem Topf voll Gold und so weiter, ne? Mhm. Die sind ja in Harry Potter eine eigene Art von Tierwesen, ne? Die kommen bei der Quidditch-WM als Maskottchen der irischen Mannschaft vor.
Und ja, irische Kobolde.
Nicht mit Kobolden gleichgesetzt.
Ja, die Frage ist, ob Leprechauns und Kobolde generell gleichgesetzt sind. Ich würde spontan sagen, ich gucke es mal eben nach, ob das Leprechaun sozusagen eine Art von Kobold ist.
Vor allem der Set-Designer oder Figurendesigner, der sich das dann ausgedacht hat im Film Harry Potter und der Stein der Weisen, hat das wahrscheinlich vermischt und so diese Figuren gestaltet. Ja. Hast du schon recht.
Ich meine, die Grundidee mit dem Kobolde einsetzen, um Geld und sowas zu machen, ist ja dann auch auf Leprechauns zurückzuführen. Natürlich kann man jetzt sagen, so dieses, dass das Ganze ein bisschen, ich weiß nicht, ist, das ist halt jetzt die Frage, so, ob diese Diskussion zwischen Kobold und Antisemitismus schon vor den Harry Potter Sachen schon mal aufgekommen ist, eben durch diese ganzen Parallelen oder nicht, oder ob das jetzt halt dadurch extra deutlich gemacht wurde, weil dann könnte man natürlich sagen, wenn das schon im Gespräch war vorher und die Set-Designer trotzdem darauf zurückgreift, das ist natürlich dann ein bisschen fragwürdiger.
Ja, man muss auch sagen, dieser Film ist vor 20 Jahren erschienen, diese Debatte um rassistische Stereotypen in den Medien ist ja vor allem in den letzten paar Jahren vermehrt aufgekommen und damals war es wahrscheinlich nicht so in der Kritik.
Oder nicht in der Öffentlichkeit, wurde vielleicht eher im Wissenschaftsbetrieb oder in kleinen intellektuellen Kreisen geführt. Ja. Also ich erlebe das jetzt auch, dass Sachen, die ich vor ein paar Jahren an der Uni debattiert habe, jetzt plötzlich ganz groß sind, muss ich mir auch manchmal zurücknehmen und denke mir so, okay, das ist jetzt selbstverständlich, dass ich das für rassistisch halte, weil ich mich damit beschäftigt habe und jetzt wird es plötzlich groß und dann müssen Leute erstmal damit klarkommen, in diesem Schritt auch machen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Debatte damals noch klein oder vielleicht eben noch keine Debatte war. Es gab vielleicht eben nur Forschung sozusagen. Ganz davon abgesehen, dass jedenfalls bei, noch ein anderer Punkt, bei der Vorwurf, die Kobold-Darstellung in Harry Potter sei antisemitisch, kam erst auf, nachdem angefangen wurde zu verfilmen. Und dann gab es immer so eine Darstellung von, also eine Nazi-Darstellung von Juden, wurde dann neben ein Bild von einem Kobold aus dem Harry Potter-Film gehalten und die sahen einfach sehr gleich aus.
Ja.
Mhm. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. Vielleicht können wir auch das Video einen Link dazu machen. Also diese Debatte wurde auch durch diese Film, also die Kritik des Antisemitismus, wurde auch durch die, oder wurde erst durch die Filme sozusagen groß.
Ja, deswegen habe ich halt gerade gefragt, weil das klingt, wenn du jetzt Kobold googelst, kriegst du auf jeden Fall einmal so Leprechauns oder so, aber du kriegst halt auch Klinge aus, keine Ahnung, World of Warcraft oder anderen Filmen oder anderen Medien Kobolde, die ebenfalls große Nasen, dunkle oder eben fantasievolle Farben als Hautfarben haben, große Ohren, Glatzen, sowas haben. Deswegen war die Frage halt, ob die Diskussion schon vorher mal da war.
Ja, auf jeden Fall gibt es gängige Bilder, die dort auch wahrscheinlich für den Film wieder aufgenommen wurden, wie man sich denn so einen Kobold vorstellt. Ne? Aber das ist, ich weiß nicht, ob wir da jetzt lange rumdiskutieren müssen, ob es die Schuld von Harry Potter ist, das so umzusetzen, oder ob wir an dem Punkt weitermachen, dass wir sagen, es war vielleicht nicht okay, das einfach so zu übernehmen und auch diese Eigenschaften, die die Wesen dann ja speziell in Harry Potter haben, damit zu verknüpfen.
Ich würde vor allem ganz klar sagen, dass ich da niemals J.K. Rowling an dieser Stelle Antisemitismus unterstellen würde. Auf keinen Fall würde ich das tun. Das passt nicht. Sie hat doch auch durch Voldemort und so weiter Nazi-Herrschaften sowas massiv kritisiert. Also ich würde es hier höchstens als unbewusste Übernahme darstellen. Also im besten Fall unreflektiert oder uninformiert, im schlimmsten Fall, so. Und im besten Fall, ja, also man wächst halt auch mit solchen Darstellungen auf. Wer weiß, wie viele Darstellungen von irgendwelchen Sachen wir noch im Kopf haben, die wir so reproduzieren würden.
Ich denke, eine Frage, die wir uns auch stellen müssen, ist, was ist denn die Funktion von dieser Darstellungsweise von Kobolden in den Romanen oder wie wirkt das auf uns? wird unser Misstrauen gegenüber Kobold und koboldähnlichen Wesen dadurch verstärkt oder werden solche Vorstellungen und klischeehafte Denkweisen einer ganzen Spezies dadurch vielleicht auch aufgebrochen?
Dazu habe ich eine passende Frage, die ich euch noch stellen wollte. Wie viele Kobolde in den Harry Potter Romanen lernen wir eigentlich wirklich kennen? Definiere wirklich kennen als nicht nur, dass der Name mal genannt wird, sondern dass wir auch wirklich mal handeln in mehr als nur einer halben Seite oder so, also dass wir wirklich einen Charakter kennenlernen.
Einen.
Zwei.
Ja, zwei, aber sag ich mal, einen lernst du über längere Zeit mehr kennen.
Wer ist Nummer zwei, Lisa?
Gornuk.
Der kommt in der einen Szene vor. Ich würde Cissa zustimmen. Gornuk ist der, der die nach unten führt in dem Wagen, ne?
Nein.
Sondern?
Nein, das ist auch Gripuck.
Ah ja. Nee, es ist nicht der gleiche, der an der Kasse ist, wie der die runterbringt.
Gornuk ist im siebten Band derjenige, der mit Dean und ich glaube Ted Tonks ist der dritte, rumläuft, den die einmal Harry belauscht die einmal. Und das sind zwei Zauberer und der Kobold Gornuk und die fliehen zu dritt vor Voldemort. Und die unterhalten sich.
Stimmt, das, wo du sagst.
Und da erfahren wir halt so aus Perspektive des Kobolds auch noch ein bisschen mehr, wie er die Situation sieht. Und er wird aber auch als sehr schweigsam in diesem Gespräch gezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Gornuk auch derjenige, der im vierten Teil in den Konflikt mit Ludo Backman gerät.
Stimmt. Mit dem Leprechaun Gold.
Ja, also der Ludo Backman hat Schulden bei Gringotts und er will, dass die Kobolde abwimmeln, weil er sie eben als nicht ernstzunehmende Wesen wahrnimmt und sagt, ach, diese Kobolde, die wollen jetzt mein Geld, kann ich einfach ignorieren. Und die sind aber sehr hartnäckig und folgen ihm dann und setzen ihn sehr unter Druck.
Das heißt aber auch hier, wie bei Griphook, ist es so, dass wir ihn in einer einzigen Situation oder vor, also bei Band 4 jedenfalls, ist die Situation auch klar, es geht nur um Geld.
Ja, aber es geht auch, also finde ich, so nehme ich das wahr, ich habe vielleicht ein bisschen andere Perspektive als viele Leute, die nicht so sensibel für solche Themen sind. Für mich steht da vor allem im Vordergrund bei diesem Konflikt zwischen Ludo Backman und den Kobolden, dass die Kobolde sich nicht ernst genommen fühlen, sich um ihr Recht betrogen fühlen und dafür kämpfen, ihr Recht zu haben, das Geld zu bekommen. Es geht jetzt gar nicht mal darum, dass die geizig sind oder so, sondern das, was ihnen gehört, hat Ludo Backman kriminell entwendet und sie tun alles dafür, ihr Recht zu erhalten.
Okay.
Also so sehe ich das.
Mir ist schon nachvollziehbar. In der Szene ist ja ganz klar Ludo Backman der Antagonist.
Vielleicht noch auch interessant, dass dann andere Figuren, wie zum Beispiel Ron, dann ständig sagen, oh, warum ist er denn mit Kobolden da rum? Was hat er da mit Kobolden zu tun für krumme Geschäfte? Mit Kobolden kann es ja nur krumme Geschäfte geben. Ja. Was auch wieder dieses Zauberer-Klischee dann aufzeigt.
Ja, ich finde dennoch, dass wir, ehrlich gesagt, das, was du zwar gerade gesagt hast, schwächt das da zu Recht ab, aber ich finde dennoch, dass wir ein erzählerisches Problem haben. Es gibt zwar Stellen, in denen klar wird, dass die Kobolde auch unterdrückt sind. Der Dialog von Ron und Griphook zum Beispiel. Der große Raum, den auch Griphook bekommt, sich über Zauberstabträger und überhaupt diesen Status zu beschweren. Und noch verstärkend die Szene mit Ludo Backman. Das ist gut. Das macht auf Klassizismus und Speziesismus sozusagen oder im übertragenen Sinne auch auf Rassismus aufmerksam. Dennoch, wenn wir nochmal auf diesen Stereotyp kommen, gibt es nur einen Kobold, dessen Charakter wir wirklich kennenlernen. Mhm. Also der andere hat vielleicht, siehst du, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der hat so eine unbedeutende Rolle, der taucht fast gar nicht auf. Und ich finde, man hat immer dann ein Problem, wenn von einer, auch bei Fantasy, von einer Spezies nur eine Figur wirklich als Charakter auftaucht, die also stellvertretend ist. Das hätten wir genauso, wenn es ist um Echtethnien ginge sozusagen. Aber auch bei der Fantasy ist es so, weil über bestimmte Fantasy-Völker können ja sehr schnell Stereotypen reproduziert werden. Das kann eben passieren. Und wenn man dann aber nur eine Figur hat, deren ja Persönlichkeit man eben kennenlernt. Und ich finde, dass wir nicht die Persönlichkeit kennenlernen, wirklich, von Gornuk.
Ja.
dass wir dann Probleme haben. Und Griphook ist nun mal, er ist geizig, er ist auch noch hinterhältig, weil er Leute betrügt. Also so nimmt man den eben wahr, ne? Außerdem ist er gleichzeitig noch extremistisch, das finde ich, wurde bisher noch gar nicht erwähnt, denn den Kampf gegen Voldemort sieht er nur als Bestätigung, dass Zauberer und Kobolde sozusagen nicht zusammengehören und gegeneinander kämpfen, dass es keine Brücken gibt. Und dann würde ich euch gerne noch darauf aufmerksam machen, was der eigentlich für einen Namen hat. Grip Hook. Also Grip greifen und Hook so wie ein Haken. Also besteht aus zwei Wörtern, die beide dafür stehen, dass man etwas an sich reißt. Ja, oder meint ihr, das ist jetzt Quatsch, was ich gesagt habe, war ja auch gar nicht.
Nein, absolut nicht. Ich besonders bei der Namengebung bei J.K. Rowling bin ich immer sehr vorsichtig, weil Shacklebolt.
Haben wir mal drüber geredet.
Ja. Also gerade bei Namen kannst du dir dann doch schon sehr sicher sein, weil das halt eine Sache ist, wo J.K. sich wirklich viele Gedanken drum gemacht hat. Und
ja, die meisten Namen sind gut, manche sind ehrlich gesagt Eingriff ins Klo.
Ja, ich meine, telling names. Ich meine, auch positive Charaktere mit einem, ich nehme mal jetzt Ron als Positivbeispiel. Oder die Familie Weasley. Weasel ist ja auch so ein bisschen was Verwirrtes, was auch gerne mal gegen eine Wand läuft. In meiner Wahrnehmung jetzt. Die sind tapsig. Mhm. Sagen wir mal so. Und das heißt, wir haben ja eine leicht negative Eigenschaft eines positiven Charakters. Er wird als drollig auch dargestellt. Und trotzdem haben wir kein schlechtes Bild davon. Und ich finde, also Telling Names an sich jetzt nicht so das Problem, auch wenn sie negativ sind. Nicht per se. Ich finde, es kommt auf den Kontext und eben auch auf die Rasse sozusagen hier an. Mhm. Also versteht ihr, wenn wir jetzt noch ein paar andere Kobolde hätten, die positive Telling Names hätten.
Ja. Dann wäre das was anderes. Aber in dem Fall, das war ja auch das, was wir bei Stereotypen so besprochen haben, ist so dieses, das Problem, wenn du nur, das hast du ja gerade auch schon erwähnt, wenn du nur einen einzelnen Part aus einer Community, einer Ethnie hast, der das Ganze darstellen soll, dann wird das immer sehr schnell problematisch, weil du hast jetzt halt als Darstellung für Kobolde, von denen du mehr weißt, von denen du charakterliche Eigenschaften kennst, nur Griphook und das ist halt fast durchweg negativ. Und ja, das ist dann, das prägt dann so ein bisschen deinen Blick auf die ganze Seite Kobold.
Vielleicht an der Stelle noch, wie könnte sowas denn besser aussehen, auch wenn ich da jetzt einer Folge, die wir noch machen, vorausgreifen werde, vielleicht sehe ich es dann da ja auch wieder anders, Werwölfe. Welches Real-Life-Phänomen damit verbunden ist, darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Aber wir lernen mit Remus Lupin und Fenrir Greyback auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Figuren kennen. Und natürlich kommt noch Bill Weasley hinzu. Mhm. Der ist nicht so ganz werwolfig, ist, aber auf jeden Fall da, finde ich, ist das Werwolfs-Cast ist wesentlich diverser.
Genau.
Ja, da hast du schon recht. Der Hauptpunkt, glaube ich, ist, dass wir halt wirklich nur einen kennenlernen. Das hast du auch gerade gesagt. Und dass dieserjenige auch etwas negativer dargestellt ist. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck über die Bände hinweg, dass am Anfang hat man Kobolde als ganz komische und fremde Wesen wahrgenommen. Über die Bände hinweg, vor allem 4. Band dann, wo sie nochmal auftauchen und man auch Bill über sie sprechen hört, wird das immer mehr aufgebrochen, dass Kobolde irgendwie ein bisschen mit mehr Facetten dargestellt werden. Dass sie jetzt anders sind als Zauberer, aber dass sie genauso gute und schlechtes von denen gibt und positive und negative Eigenschaften haben. Das ist sehr im Subtext, ja, man muss sehr genau lesen, um das festzustellen. Aber bei mir kam das so an und dann habe ich gedacht, ja, es ist eben eine andere Art und man dieses Klischee wird beim Leser so langsam aufgebrochen und sie werden als positiv dann dargestellt, also halbwegs positiv. Und am Ende lernt man Griphook dann ja sogar so ein bisschen näher kennen. Am Anfang hat man ihn ja nur in seinem Job gesehen und am Ende werden auch noch Gespräche mit ihm geführt. Und dann dachte ich, ja super, jetzt lernen wir auch mal die Perspektive der Kobolde kennen, gegenübergestellt dieser Zaubererperspektive, die wir die ganze Zeit auf sie haben. Und jetzt sehen wir auch ihre Perspektive. Und dann erfahren wir ja auch von Griphook einiges über die Kultur der Kobolde, was ist ihr Konzept von Besitz und so weiter. Aber das wird dann am Ende leider, und das ist eben das Problem, alles zerstört, dadurch, dass Griphook am Ende dann der Verräter in Anführungszeichen ist.
Thank you. Ich wollte zwischendurch reingrätschen, weil ich dachte, nein, kann das sein. Aber ja, es ist genau, was du am Ende gesagt hast. Ja. Genau das. Also ich meine, dass man am Anfang in so einem ersten Band erstmal so ein Bild von Wesen bekommt und es etwas eingeschränkt ist. Das ist ja eigentlich für die Fantasy-Literatur, da kommt das ja ständig vor. dass man, ne, hier unter uns Lehrern, Ulf Abraham würde sich jetzt freuen, also dass die Welt immer größer wird. Das ist so ein Phänomen, was man oft hat, zum Beispiel auch, dass man immer mehr Orte kennenlernt. Am Anfang in der Fantasy fokussieren wir uns oft auf einen Ort, Hogwarts. Wir lernen die Winkelgasse kennen, den Bahnhof und Hogwarts, mehr nicht. Und im ersten Band. Und das wird aber immer mehr, in jedem Band schon. Schon im zweiten Band sind wir im Fuchsbau. Oh, es gibt auch einen magischen Haushalt. Und es wird immer breiter und größer. Und dementsprechend finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass im ersten Band wir nur irgendwelche negativen Klischees haben, weil ja die Chance ist, dass wie eben ein erwachsen werdender Charakter auch, dass sich die Perspektive erweitert und man neue Erkenntnisse gewinnt. Deswegen kann Fantasy-Literatur, finde ich, für den Leser auch so wertvoll sein. Mhm. Und deswegen dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast, Lisa, der ist vielleicht ein bisschen zu subtil und ein bisschen zu low, was Kobolde angeht, aber da wäre was drin gewesen, ja. Und dann das. Das ist so das Fazit, oder? Mhm. Ja, am Ende ist er doch ein Bilderverräter.
Ich habe mich halt gefragt, also das frage ich mich gerade die ganze Zeit, während wir sprechen. Dieser Verrat von Griphook, war er überhaupt ein Verrat? Das kann man natürlich als Leser, der sich nicht genau damit beschäftigt hat und vielleicht nur die Filme geguckt hat oder einfach nur liest und nicht so viel darüber nachdenkt, wie wir zum Beispiel, ja. Dann denkt man, ja, okay, Griphook ist der Verräter, aber das ist er ja auch nur aus der Perspektive der Protagonisten. Er hat ja ein ganz anderes Bild davon, wem dieses Schwert gehört. Er denkt eigentlich, dass er im Recht ist und dass dieses Schwert ihm gehört.
Aber
ist das überhaupt ein Verrat im Endeffekt?
War es nicht so, dass Harry sogar Griphook versichert hat, dass sobald alles fertig ist, kriegt er das Schwert zurück und Griphook ihm aber im Endeffekt nicht geglaubt hat und deswegen diesen Verrat überhaupt begangen hat? Harry hat ihm ja versichert, er würde ihm das Schwert am Ende zurückgeben, wenn alle Horcruxe zerstört worden wären und Griphook hat aber nicht eingesehen, sag ich mal, gefühlt so lange zu warten oder hat ihm nicht vertraut, dass das am Ende passiert und deswegen diesen Verrat begangen.
Also das läuft so ab, die machen diesen Deal. Also du hast eine klitzekleinigkeit übersehen, nämlich okay. Die machen den Deal, ja, du kriegst das Schwert danach und Griphook soll dann denken, direkt nachdem wir im Verlies waren. Harry betrügt ihn aber eigentlich. Harry ist derjenige, der sich denkt, mit danach meine ich jetzt aber nach dem Zerstören der Horcruxe, ich sage ihm nicht, wann danach. Deswegen, der Punkt ist ja, wenn wir das jetzt neutral betrachten würden, darum geht es ja irgendwie auch gerade, würden wir eigentlich sagen, Harry ist der Verräter. Weil er Griphook hintergeht. Griphook nimmt sich nur das, was ihm sozusagen zusteht. Ganz davon abgesehen, dass Griphook eine ganz andere Perspektive darauf hat, weil er ein anderes Konzept von Besitz hat und dieser Vertrag dieser Art und Weise für ihn gar nicht gültig ist, weil wie könnte er etwas als Bezahlung bekommen, was ihm eh gehört? Aber Harry wäre eigentlich der Verräter. Aber durch Harrys Perspektive, wir nehmen das ja als ärgerlich wahr, dass Griphook am Ende dann doch schneller sogar. Er rennt ja weg mitten in der großen Katastrophe, nutzt die Situation aus, weil er Harry nicht traut. Und deswegen nehmen wir irgendwie ihn als Verräter. Guck mal, wir haben eben kurz einstimmig gesagt, Griphook ist der Verräter, obwohl das eigentlich gar nicht ist. Und das sagt sehr viel darüber aus, aus welcher Perspektive das dargestellt ist, wie wir das wahrnehmen.
Mhm. Ja. Und was ich noch ergänzen wollte, finde ich, dass obwohl man jetzt sagen würde, okay, er erfährt ja gar nicht, dass Harry ihn eigentlich betrogen hat und haut dann schon ab. Ja? Also ich würde sagen, Griphook hat überhaupt keinen Anlass dafür, Harry überhaupt zu vertrauen, weil er selbst und auch andere Kobolde, von denen er wahrscheinlich erfahren hat, hunderte, Jahrtausende lang von Zauberern nur rumkommandiert und betrogen wurden. Welchen Anlass hätte Griphook einem Zauberer zu vertrauen? Und dazu kommt es auch noch, dass Harry ihn ja auch betrügen und verarschen wollte. Also er hatte sogar recht mit seiner Unterstellung, dass Zauberer ihn sowieso nur betrügen und hinters Licht führen.
Es gibt aber eine Stelle in dem Gespräch zwischen Griphook und Harry, wo Griphook sagt, dass er, wenn er überhaupt Zauberern vertrauen könnte, der Einzige, dem er trauen könnte, Harry wäre. Weil er mitbekommen hat, dass Harry Sachen nicht aus Eigennutz macht. Mhm. Aber trotzdem, eigentlich verstärkt das letztlich deine Behauptung gerade nur. Weil obwohl er das sagt, vertraut er ihm trotzdem nicht. Der seiner Meinung nach vertrauenswürdigste aller Zauberer verdient sein Vertrauen nicht. Eigentlich unterstreicht es das, was du gesagt hast. Also kein Widerspruch.
Und da haben wir wieder dass Zauberer einfach Kobolde nicht ernst nehmen und sie nicht als Wesen wahrnehmen, denen gegenüber man sich ehrlich verhalten muss.
Ich meine, man muss fairerweise sagen, dass Leute wie Hermine da auch noch eine Stimme drin haben. Ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, was sie in dem Kontext sagt, wo Harry Ron und ihr davon erzählt, welchen Plan er hat. Es wird aber auf jeden Fall zu ihr passen, wenn sie den nicht so witzig finde. Das darf man auch nicht vergessen, dass solche Stimmen als Konter in Harrys Perspektive uns ja auch ganz bewusst entgegengestellt werden.
Es gibt, glaube ich, sogar eine Stelle, wo Hermine mit Bill über die Kobolde spricht. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Band. Kann ein 4. oder 7. Band sein. Wo es dann darum geht, dass sie sich ja für Hauselfen einsetzt und sie Bill befragt, weil sie sagt, Kobolde werden ja auch von Zauberern diskriminiert, wir müssen uns auch für sie einsetzen. Ich glaube, Bill sagt dann sogar zu Hermine, für Kobolde muss man sich nicht einsetzen. Erstens würden sie das nicht wollen und zweitens können sie sich selbst um ihren Kram kümmern.
Ja, das ist immer, ja, das ist der Struggle, oder? Mhm. Oft.
Einmal, es ist dieses Problem wird dabei aufgegriffen. Leute aus einer gehobenen Position wollen sich für Leute einsetzen, denen Rechte genommen wurden und drücken ihnen dabei aber ihre eigenen Glaubenssätze auf, wie etwas sein muss. Das ist ja auch das Problem bei den Hauselfen. Aber andererseits, wenn man ihnen nicht hilft und sie einfach weiter diskriminiert beziehungsweise ihre Rechte ignoriert und die Strukturen aufrechterhält, durch die sie diskriminiert werden, wie bei den Kobolden, ist ihnen auch nicht geholfen.
Ich habe gerade, als du angefangen hast zu reden, ist mir so ein Beispiel dazu eingefallen, was auch viele, also dieses Savior-Syndrom, dieses, dass du dich verpflichtet fühlst, zum Beispiel jetzt nach Afrika zu gehen oder irgendwelchen Leuten dabei hilfst, eine Schule zu bauen, weil du dann sagst, oh, ich bin so toll, ich helfe denen hier. Aber im Endeffekt hilft denen das relativ wenig eigentlich, weil die eigentlichen Probleme, die die Gesellschaft in dem Fall entgegentritt, damit nicht gelöst sind. Und ich finde, das passt eigentlich sogar sehr gut, weil du hast gesagt, man kann natürlich einen Teil dazu tun, aber eigentlich an dem großen ganzen System ändert sich dabei nicht viel. Also dann ist halt die Frage so dieses, macht man das, weil man dafür einsteht oder macht man das, um sich selbst gut zu fühlen?
Und man baut dadurch ja auch dort Strukturen auf, beziehungsweise auch wenn man jetzt als Zauberer sagen würde, ich will den Kobolden jetzt helfen, ich will die retten oder sonst etwas, dann baut man ja die Strukturen bei denen auf, die man als Zauberer für richtig hält, auch wenn die vielleicht gar nicht zu den Kobolden passen.
Genau, das ist so, als würden die jetzt einfach sagen, okay, ab heute darf sich jeder einen Zauberstab kaufen und du denkst dir so, cool, dann habe ich einen Zauberstab, aber dass ich trotzdem als minderwertig betrachtet werde, ändert sich daran nicht. Dann habe ich zwar so quasi so einen kleinen Snack gekriegt, und damit ich mich ein bisschen ruhiger verhalte, aber im Großen und Ganzen ändert sich an meiner Lebenssituation nichts, weil ich mich ja darauf angepasst habe, ohne dieses Werkzeug zu leben.
Ja, ich kann dann trotzdem nicht auf Hogwarts gehen und lernen, mit dem Zauberstab umzugehen.
Genau.
Oder wenn ich auf Hogwarts gehen könnte, würde ich dort von den anderen Schülern total diskriminiert und ausgeschlossen.
Ich finde, was ihr gerade übersieht, ist, dass es ja auch Schritte gibt. Du kannst nicht alle Diskriminierung von heute auf morgen abschalten.
Nee, aber sag ich mal, so dieses, das ist, was Lisa meint, ist ja dieses,
die Bevormundung.
Bevormundung und vor allem dieses, das eigene Erlebnis auf jemand anderen, auf eine andere Kultur zu kopieren. So dieses Kolonialisierung oder sonst was, dass du irgendwo hingehst und sagst, ihr lebt jetzt nach meinen Prinzipien.
Nee, das meinte ich gar nicht. Dagegen richtete sich meine Kritik überhaupt nicht. Sondern dagegen, dass Lisa gerade gesagt hat, das bringt ja nichts mit dem Zauberstab. Also das Argument finde ich schwach, weil irgendwo musst du anfangen. Aber jetzt nicht unbedingt dadurch, dass du das aufoktroyierst. Also was ihr gerade meint, das ist dieses, geht schon in Richtung Kulturrassismus. Und das wird ja auch oft als sozusagen the white man's burden bezeichnet. Also wir müssen die anderen, müssen ihnen zu einem besseren Leben verhelfen, indem wir sie kulturalisieren sozusagen, indem wir sie auf eine höhere Entwicklungsstufe helfen und so weiter und so fort. Und die Gefahr besteht auch heutzutage auch unter AktivistInnen immer wieder, auch bei jemandem wie Hermine sozusagen. Ne? Das haben wir jetzt da. Wer müsste also eigentlich, um den Begriff zu nennen, müsste man Ally sein, also zuhören. Mhm. Und unterstützen, aber nicht an der Spitze stehen, sondern sozusagen, wenn man mitbekommt, hey, da braucht mich jetzt jemand, dann frage ich, was brauchen die und dann tue ich das für die. Und wenn die sagen, wir wollen aber nichts, dann nein. Ich denke, wir haben viel Gutes und Wichtiges gesagt. Ich wäre irgendwas dafür, dass wir jetzt eine Fazitrunde starten. Wer möchte anfangen mit dem Fazit?
Also ich finde das ganze Thema ein bisschen schwer im Sinne von, weil jetzt in Hinsicht auf den Antisemitismus glaube ich, dass man da keinen klaren Strich ziehen kann, ob das jetzt von J.K. Rowling oder den Filmmachern so gewollt war, eben durch die vorherigen Darstellungen von Kobolden das wird, ich würde gerne wirklich wissen, ob es diese, wie diese Diskussion sich vorher schon gezeigt hat, in was für einer Bandbreite. Ich finde es aber auch vor allem das mit der dunklen Haut und die Sachen, die halt im Buch standen, die ich nicht mehr im Kopf hatte, sehr bemerkenswert und da würde ich mich gerne nochmal reinlesen. Und an sich fand ich das eine sehr interessante Folge, weil das halt wirklich so eine Sache ist, wo ich mich noch gar nicht mit befasst hatte. Ich bin jetzt in diese Folge gekommen so komplett blind, außer mit halt diesem einen Vorurteil, mit diesem Einpacken von Infos, die mir übers Internet entgegengeworfen wurden. Und ich finde, dafür hatten wir eine Menge Info noch zusätzlich dazu und eine Menge Ansichten und Ausschweifungen und alles. Und das war ziemlich cool.
Ja, mein Fazit ist zum einen, dass wir wie oft zwei Ebenen haben, einmal in-world und einmal von außen. Und ich finde schon recht, also ich, für mich stellt sich schon recht klar so dar, dass, oder ich würde nicht unterstellen, dass hier Antisemitismus absichtlich und bewusst genutzt wurde. Vielleicht wurde, maximal wurde unreflektiert ein Vorurteil, ein Stereotyp übernommen. Auch da kann vielleicht ein bisschen naiver Wille hinter gewesen sein, Wille in dem Sinne von, ja, so kennt man Kobolde halt, so stellen wir die jetzt im Film noch da. Und dann hat man nicht zu Ende gedacht, warum kennt man die denn so, was hängt damit zusammen? Auf jeden Fall würde ich das als, ja, als eine Art Fortschreiben von einer durchaus antisemitisch angehauchten Darstellung betrachten. Was Fortschreiben ist natürlich auch nicht gut, aber ich finde, man sollte vorsichtig sein, wem man da den Vorwurf macht. Ich würde jetzt nicht J.K. Rowling aktiv einen Vorwurf machen. Solche Dinge passieren oft. Sie sind nicht gut dadurch, aber man wird halt eben so sozialisiert. Man sollte das dann hinterfragen, aber man ist jetzt deshalb nicht gleich Antisemit. So. Hinsichtlich der In-World-Geschichten finde ich es zum einen also schon ziemlich gut, wie auch Klassizismus und Rassismus, Speziesismus hier kritisch dargestellt werden. Dadurch, die Unterdrückung kommt schon zur Sprache. Ich finde aber die Darstellung insgesamt etwas einseitig. Also wir finden ganz viele Stellen, in denen wir feststellen, dass dargestellt wird, dass Kobolde beschnittene Rechte haben. Es gibt diese Stellen. Aber wenn ich in mich reinhorche, was für ein Bild habe ich von Kobolden trotzdem, was ist mein Eindruck durch diese Romane, dann ist es immer noch ein negativer und ich kriege das nicht raus. Und das ist das Bild oder das ist die Schicht sozusagen, die bleibt, trotz allem.
Ich finde, die wichtigste Sache, die wir in unserem Gespräch rauskristallisiert haben, ist eigentlich, dass es wirklich nur einen wirklich relevanten Vertreter dieser Gruppe der Kobolde gibt, die eine Rolle spielt. Und dieser, nämlich Grip Hook, hinterlässt bei uns am Ende einen schlechten Eindruck. Egal, wie viel da jetzt drinsteckt von Mythologie und kulturellem, gesellschaftlichem Bild von diesem Fabelwesen Kobold, werden sie in den Romanen eben so als negativ im Endeffekt dargestellt. Also so bleibt es bei uns dann im Kopf. Es wird, darüber hatte ich ja vorhin schon gesprochen, immer so nach und nach aufgebrochen und wir erfahren immer mehr über Kobolde und es kommen verschiedene Perspektiven rein. Doch am Ende bleibt bei uns dieses negative Bild. Zauberer und Kobolde können einfach nicht miteinander und Kobolde verhalten sich am Ende negativ. Da finde ich, hätte man am Ende vielleicht noch einen Auftritt haben können von einem weiteren Kobold oder etwas noch hinzufügen können, damit dieses negative Bild nicht ganz am Ende der Reihe steht.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir heute durch. Ich danke euch fürs eifrige Diskutieren. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel darüber reden können, über dieses, wie ich dachte, kleine Thema. Wir hätten sogar fast schon ein zweites Thema angefangen. Das ist gut, das heben wir uns dann mal auf. Wenn jetzt ein langer Abend wäre, würden wir noch lange weiterreden. In der nächsten Folge, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was dran kommt, ist auch nicht so wichtig, sondern ich glaube, man kann aber sagen, dass wir auch so einzelne konkrete Phänomene, also innerhalb der Welt von Harry Potter auch in Zukunft öfter eingehen werden, wie zum Beispiel Werwölfe, da wird es definitiv eine Folge geben, Hauselfen auch und da sind noch mehr. Wir sind da aber nicht streng, wir machen jetzt nicht so eine Reihe draus, wir gucken einfach. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, bitte teilt es, wir würden uns über mehr HörerInnen freuen. Bleibt kitzelig und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.